Ja, Martin, glaubst du, wenn man so eine beste Freundschaft hat, ne, so eine richtig enge Freundschaft, dass das gleich von Anfang an so ist, also dass man sich immer sofort sympathisch findet, mag und man merkt, dass man vibet?
Ich glaube, das ist möglich, aber ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Ich glaube, sowas braucht eigentlich immer viel Zeit.
Ich glaube auch. Und weißt du, wer das auch glaubt?
Pikachu.
Sein Name ist Pikachu.
Oh, irre, das ist das beste Pokémon von allen.
Wer weiß.
Ah, hallo Pikachu.
Pika.
Man nennt dieses Pokémon auch Elektromaus. Normalerweise ist es schüchtern, aber manchmal hat es eine elektrifizierende Persönlichkeit.
Ich verstehe, was Sie meinen.
Schockierend, nicht wahr?
Ob ich da jetzt Ash zustimmen würde, dass Pikachu das stärkste Pokémon ist?
Ja, ist es nicht.
Würde ich ein bisschen widersprechen? Da kommen ein paar andere Fälle.
Spoiler ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Filmfreundschaft oder eine Serienfreundschaft in dem Fall, eine On-Screen-Friendship, die lange auf jeden Fall angehalten hat. Ja. Wahnsinn. Also
die sogar halt das ganze Franchise geprägt hat, kann man sagen. Ne? Ja. Oder auch das Außenbild davon. Pikachu ist ja das Bild wirklich von Pokémon. Und auch ein Bild einer Freundschaft.
Genau. Und auch ein aktuelles Beispiel, würde ich sagen, weil es gab ja auch letztens jetzt einen Pikachu-Film, Detective Pikachu, wo es ja auch um so eine... Es ist der Protagonist, der andere heißt zwar nicht Ash, aber es ist im Prinzip Art Ash. Also random Dude, den man austauschen kann. Gut, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Das war ein Hinweis auf das Thema heute.
Es geht ein ganz kleines bisschen.
Es geht um Freundschaften. Aber erstmal vielleicht, wir haben ja eine Arbeitsbeziehung, würde ich sagen.
Wow, das hat mir jetzt schon sehr wehgetan.
Der Stoß ins Herz.
Okay, jetzt anders.
Wir sind gute Kollegen. Gute Kollegen.
Hast du mich gerade in die Arbeitsfreundschaftszone?
Die Arbeitsfreundschaftszone. Genau. Wir sind Lukas und...
Ich bin Martin.
Und wir sprechen hier über Filme und Serien, über Stuff, der damit irgendwie zu tun hat. Und zwar... Ja, vor allem so ein bisschen, gesellschaftliche Aspekte, klingt immer so hochtrabend, aber eben auch Freundschaft ist vielleicht ein gutes Beispiel, so verbindende Sachen über Filme. Keine aktuelle Filmkritik, sondern einfach mal geguckt, Mensch, Freundschaft, wie wird denn das eigentlich im Film dargestellt?
Genau. Letzte Folge hatten wir KIs im Film, da haben wir uns auch jeweils Beispiele mitgebracht und das besprochen, hört das gerne rein, wenn euch das Thema interessiert. Diese Folge soll es, wie gesagt, dann um Freundschaften irgendwie im Film gehen, die irgendwie dargestellt werden, die irgendwie eine Rolle spielen, egal ob sie beginnen, am intensivsten sind oder enden. Wir wissen auch immer nicht gegenseitig, was für Filme mitgebracht werden von dem jeweils anderen. Mhm. Deswegen ist das auch immer ein bisschen für uns eine Erkundung, weil zum Beispiel, daran hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, an Pikachu und Ash, weil das ja auch gerade interessant ist, weil das ja nicht zwei Menschen sind oder zwei humanoide Wesen, die hier eine Freundschaft bilden, sondern wirklich eine Tier-Mensch-Beziehung im weitesten Sinne, würde ich mal sagen. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Kosmos.
Ja, man kann sich da auch fragen, ob das überhaupt eine richtige Freundschaft ist, weil der eine befehligt im Prinzip den anderen zu kämpfen aufs Blut.
Und besitzt auch, ja auch den anderen wirklich. Also hat wirklich die Eigentum, ist ja eigentlich, Pikachu ist ja Eigentum
irgendwie auch. Unter poke-emanzipatorischen Aspekten ist ja Pikachu weit vorn, weil es sich ja gegen den Pokéball zum Beispiel weigert und das auch darf.
Stimmt tatsächlich. Obwohl, da bin ich leider auch nicht in der Serie mehr drin, ob das denn mal richtig angesprochen wurde.
Ja, doch.
Das ist
von Anfang an spielt es eine Rolle, dass es nicht darf, dass es nicht will in den Pokéball. Ja. Ist auch eine Klassengesellschaft wieder.
Auf jeden Fall, ne? Die werden auf jeden Fall klassisch ausgebeutet.
Okay,
sind wir wieder beim Thema.
Wir wollen dieses Pokémon-Beispiel nicht überreizen, sondern euch vielmehr bitten, wenn ihr irgendwie Freundschaften habt, die euch besonders geprägt haben, die irgendwie was mit Filmen und Serien zu tun haben, dann schreibt es uns doch, weil wir werden wieder, und das ist bei diesen Folgen, wo wir so ein bisschen zusammenfassender arbeiten, ja immer so, wir können nicht über alles sprechen und wir können nicht alles ansprechen. Wir haben uns wieder nur ganz persönliche Picks rausgesucht, über die es sich vielleicht lohnt, irgendwie mal zu sprechen. Also wenn euch was gefehlt hat, dann schreibt es uns doch gerne und vielleicht machen wir dann in Zukunft nochmal eine Folge, wo wir das nochmal neu beleuchten.
Genau. Ich habe nämlich zum Beispiel mal einen kurzen Einschub aus der letzten Folge, weil ich hatte wo es um KIs ging, da hatte ich mir auch ganz viel, habe ich bei der Recherche ganz viele Filme gefunden. Ja. Ach, die klingen ja interessant. Ja, die musste ich mir mal auch irgendwann mal anschauen und habe jetzt in der Zwischenzeit habe ich auch einen geschaut und da ging es auch gerade um KIs, Roboter, die dann auch vermenschlicht werden im Laufe des Films. Ja. Auch ein, glaube ich, recht unbekannter Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren, noch vor Star Wars. Auch immer faszinierend, wie damals die Science-Fiction-Filme ausgesehen haben. Mhm. Lautlos im Weltall, Silent Running, mit Bruce Dern in der Hauptrolle. Das erste Mal, dass ich auch Bruce Dern in Jung gesehen habe. Ich kenne ihn wirklich nur als alten weißen Mann.
Ja.
Jetzt da als junger weißer Mann zu sehen in dem Film. Und da ist im Verlauf, also ist im Prinzip auch nur er, also es sind noch drei, vier andere Charaktere, die man im Verlauf des Films sieht, aber eigentlich nur ihn als Mensch sieht man und drei Roboter, die dort eine Rolle spielen und die dann am Anfang des Films nur einfach Roboter 1, 2 und 3 heißen und dann irgendwann Namen bekommen und auch irgendwann immer mehr Rollen übernehmen, immer mehr Verantwortung übernehmen und man dann mit denen auch eine Beziehung aufbaut. Deswegen, den wollte ich noch mal kurz erwähnen, der ist auch, wäre auch ein schönes Beispiel gewesen für die letztrige Folge.
Ah, cool.
Also, Silent Running oder Lautlos im Weltall.
Lautlos im Weltall. Ja, dann lass uns doch einfach einsteigen mit den Freundschaften.
Freundschaften. Soll ich anfangen oder
möchtest du? Ja, fang ruhig an. Weil ich habe schon Pokémon jetzt beigestellt.
Stimmt, du hast schon Pokémon schon ein Beispiel gebracht. Ich habe noch ein, weswegen es überhaupt diese Folge im Prinzip gibt, weswegen ich das vorgeschlagen habe, weil ich vor kurzem auch einen Film gesehen habe, wo es quasi Freundschaft das Hauptthema ist. Der läuft auch aktuell noch im Kino, wenn ihr die Folge gerade jetzt ungefähr noch im Februar hört. Ja. Dann könnt ihr euch den auch noch anschauen. Banshees of Inisherin. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in der Hauptrolle oder in der wichtigsten Nebenrolle jeweils. Da geht es quasi um die Beziehung zwischen den beiden. Das ist der neueste Film von Martin McDonagh, der vorher Brügge sehen und Sterben gemacht hat, auch mit den beiden Hauptdarstellern, als auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Wer ungefähr also diese Filme kennt, der weiß auch ungefähr so die, sag ich mal, Bildsprache und die Art von Humor und was für Charaktere halt Martin McDonagh zeichnet. Das hat man hier auch wieder total in Banshees. Und was das ganz Faszinierende ist, dass dieser Film beginnt damit, dass Brendan Gleeson, der spielt Colm, einen älteren Musiker im Prinzip, der halt auf einer mehr oder weniger fast einsamen Insel zusammen mit Patrick lebt. Das ist dann Colin Farrell. Und das ist im Prinzip, das spielt auch kleinen Nebeninsel von Irland, wo quasi noch 50 andere Leute maximal leben. Aber das eine ganz weite Wiese ist, wie man sich wirklich Irland als absolutes Klischee vorstellt. Es gibt quasi nichts außer einzelne Häuser, viele Wege dazwischen und ein Gasthaus, ein Pub. Und das war es im Prinzip, das ist die ganze Insel. Und der Film beginnt damit, dass dann Colm sagt zu Patrick, hey, ich finde dich langweilig und die letzten Jahre unserer Freundschaft, die haben mir eigentlich nichts gegeben und ich möchte noch so viele Jahre, wie ich lebe, möchte ich noch irgendwas erreichen. Ich möchte irgendein Musikstück komponieren. Hm. Ich möchte mal so vielleicht bekannt werden wie Mozart oder Beethoven oder etwas geschaffen haben, was mich überdauert und da bringt unsere Freundschaft bringt mir nichts dafür. Und deswegen möchte ich das beenden hier. Und das ist natürlich Patrick völlig außer sich, weil er hat quasi nichts anderes, außer noch Beziehung zu seiner Schwester, hat er sonst nichts anderes Zwischenmenschliches, außer diese Freundschaft, diese eigentliche Freundschaft mit Colm. Und dann geht halt dieser ganze Film darum, wie die beiden sich, wie zumindest der eine versucht, sich anzunähern und der andere versucht, jedes Mal sich davon wegzuentfernen. Mhm. Und das geht dann irgendwann so weit, dass Colm sagt, wenn du mich noch weiter nervst und mich noch weiter irgendwie in Gespräche verwickelst, weil ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, dann schneide ich mir einen Finger ab. Und jedes Mal, wenn du mich nochmal schreibst, schneide ich mir noch einen Finger ab. Und das ist dann wirklich sehr, sehr natürlich auf einer Seite lustig, satirisch, schwarzer Humor zu sehen. Andererseits spricht der Film ja auch ganz viele Sachen an, ne? Wie endet eine Freundschaft?
Ja. Er macht ja Schluss mit ihm.
Quasi. Er macht quasi wirklich Schluss mit ihm und man sieht auch wirklich, das ist wie eine Beziehung, die hier zu Ende geht, weil die sich doch, zumindest von einer Seite, von Patricks Seite aus, er sich da wirklich was draus gezogen hat und wie das extrem wichtig war, diese Freundschaft, deswegen ist er so auch außer sich, als das zu Ende geht, als auch stellt auch die Frage, woraus besteht eigentlich eine Freundschaft? Kann eine Freundschaft nicht einfach nur Nettigkeiten sein, die man sich austauscht? Weil die treffen sich eigentlich, haben sich jeden Tag vorher im Gasthaus getroffen, haben Bier gesoffen und haben halt über nichts gesprochen.
Das klingt eigentlich ganz gut.
Klingt eigentlich ganz gut, ne? Und das Coole, was ich finde am Film, ist, der Film stellt sich auf keine Seite. Weil halt Patrick wird halt schon eher als etwas einfacher Mensch dargestellt, der halt zufrieden damit ist, jeden Tag Bier zu saufen und über Nichtigkeiten zu sprechen. Und Colm hat eher der Musiker, der wirklich auch was künstlerisch schaffen will. Und beide haben natürlich Argumente für sich, warum sie sagen, ich möchte diese Freundschaft noch weitermachen oder ich möchte sie eben beenden. Oder Freundschaft ist für mich eben auch Nichtigkeiten oder eben, es soll auch mal um was Tiefergehendes gehen. Das ist ja, das ist ja beides durchaus eine verständliche Herangehensweise, woraus eine Freundschaft bestehen kann. Ja. Und der Film schlägt sich ja auf keine Seite und dadurch, was natürlich total übertrieben ist, ne? Also die Charaktere sind natürlich total überzeichnet, aber dadurch, durch diese Überzeichnung wird es ja besonders klar, um was es hier geht. Deswegen fand ich das sehr spannend zu sehen, wie hier diese beiden Charaktere sich entwickeln. Auch wenn es natürlich am Ende, da wird dann diese Freundschaft, kann ich mal spoilern, wird eher, geht Richtung Hass, kann man sagen. Es wird kein gutes Ende geben, wie man auch die anderen Filme von Martin McDonagh kennt. Gehen die selten gut aus. Auch hier, auch wenn ich nicht genau erzählen will, natürlich, was alles passiert. Aber so alleine die beiden Fragen, wie endet eine Freundschaft und woraus besteht eigentlich oder kann eine Freundschaft bestehen, fand ich hier in dem Film sehr gut dargestellt. Ja. Und deswegen wäre das so ein Film, den ich hier auf jeden Fall empfehlen würde.
Ich habe gerade überlegt, wie das Fachwort dazu heißt, wenn jemand sozusagen so eine Beziehung sehr nach diesen Nützlichkeitsaspekten, was bringt es mir?
Das bringt es mir, ne? Das ist natürlich auch schon eine...
Ich habe überlegt, ob Utilitarismus das richtige Wort ist, aber ich bin mir nicht so, ist nicht so richtig.
Nee, das ist glaube ich nicht.
Ja.
Ich
auch
nicht
sagen. Aber ja, ich mir
das fällt... Das ist ja dann auch, wenn man jemandem helfen möchte unbedingt, oder? Utilitarismus.
Nee.
Ist das nicht auch eine...
Nee, ich glaube, das ist eher...
Da bringe ich ja was durcheinander.
Ich glaube, das ist eher dieser moralische Aspekt stärker, also dieses, wenn es nützlich ist...
Achso, wenn es den größeren, also wenn dann quasi die Frage ist, kann ich einen Menschen töten, damit ich 100 retten kann?
Oh, das weiß ich nicht, da gibt es glaube ich noch einen anderen.
Ist das nicht auch Utilitarismus?
Okay, möglich. Ihr merkt es, wir sind ethisch gerade auf dem, wir müssen hier nochmal eins der Ethik-Grundkursbücher aus dem Regal holen und nochmal reinschauen, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieses, wie nützlich muss eine Freundschaft sein, damit es am Ende ist zusammen in der Kneipe sitzen und Bier trinken ja auch irgendwie nützlich, ne? Es ist halt, es ist ja für die jetzt in dem Fall dann wahrscheinlich auch Lebensinhalt in eine lange Zeit und es kann ja auch was Gutes sein.
Kann auch was Gutes sein, ne?
Das ist mein Alltag und auch dieses Bedürfnis nach so einem geregelten Alltag, das wird ja dann auch gestillt wahrscheinlich.
Genau. Ne, und es ist dann irgendwie, also Patrick hat doch mehrmals im Film bekommt die Chance, irgendwie auch dem zu entkommen und sagt wirklich, hey, wir können hier abhauen davon und kommen mit mir zu einer anderen Person dann. Aber das macht er nicht. Er will das nicht. Er will dieses einfache Leben und er möchte gerne auch dann diese einfachen Beziehungen zu Menschen, diese Gasthaus-Bier-Beziehung.
Ja.
Und das ist für ihn vollkommen okay. Und das ist auch okay am Ende, ne? Also er wird ja nicht gezogen dazu oder so und zieht daraus auch allen Glück, das er haben braucht oder dass er das irgendwie braucht.
Ja.
Deswegen auch sehr spannende Perspektive auf jeden Fall. Auch ein sehr, ist ein spezieller Film durchaus, dem wird nicht jeder gefallen, weil natürlich ist sich ein reiner Dialogfilm und so, auch wenn er auch sehr schön anzusehen ist, weil halt diese Insel halt einfach schon sehr speziell aussieht, weil es im Prinzip nur aus Küste und Wiese besteht. Aber natürlich trotzdem hier sehr interessante Punkte anspricht.
Mhm.
So, Lukas, dann mach du mal weiter.
Ja, ich habe, ich habe auch noch ein bisschen was, also ein bisschen näher geguckt, wieder auf zwei bestimmte Freundschaften, aber ich habe auch erstmal noch so zwei übergreifende Cluster, in die man Sachen einordnen kann, würde ich sagen. Und zwar einmal die Heldinnenfreundschaft oder Heldinnenfreundschaft, die so zwischen der Hauptfigur und anderen Figuren besteht, die dafür da sind, dem Helden oder der Heldin zu helfen, durch die Geschichte zu kommen im Prinzip. Das finde ich einmal ein klassisches Beispiel, Harry, Ron und Hermine in Harry Potter, wo Ron und Hermine natürlich als wichtige Nebenfiguren sind, aber eben nicht die Hauptfigur und quasi sehr wichtig dafür sind, dass die Hauptfigur diese Geschichte erfüllen kann. Herr der Ringe wäre auch so ein Beispiel mit Frodo und Sam, wo er tatsächlich Sam der supportive Charakter ist. Und ich würde mal, also ich weiß gar nicht, ob er vielleicht sogar mehr Zeilentext hat als Frodo, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Ja, das könnte, das aber ich glaube, die sind ungefähr, aber schon gleich auf jeden Fall. Da ist nicht viel Unterschied.
Ja, wobei Frodo natürlich auch lange bedeutungsschwer in die Gegend starrt mit Tränen in den Augen, deswegen könnte schon sein und motiviert wird von Sam. Und also er hilft ihm, diese Bürde sozusagen nicht alleine zu tragen die ganze Zeit. Und es gibt Punchline-Freundschaft ist vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt, aber Freundschaften, die darauf aus sind, so eine Synergie zu erzeugen, die immer wieder lustig ist, die immer wieder funktioniert, um das Publikum zu unterhalten. Würde ich sagen, SpongeBob und Patrick
sind... Ah, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Dann reden wir später darüber vielleicht. Und bei Scrubs zum Beispiel auch. JD und Turk sind auch so ein gutes Beispiel für so eine fast schon Bromance. Das ist auch noch so eine Kategorie vielleicht. Bromance, die gut geeignet ist, um Punchlines zu erzeugen, einfach, um einen zum Lachen zu bringen.
Ja. Die halt auch immer so Quell von neuen Witzen sind oder von unterhaltenden Dialogen, weil man einfach so zwei Charaktere gefunden hat, die an sich so die Bälle zuspielen.
Und da kann man ganze Serien drum stricken. Ja. Ich meine, schau dir Big Bang Theory zum Beispiel an oder halt How I Met Your Mother, diese ganzen Sitcom-Dinger, die sind eigentlich sogar
Friends
zum Beispiel als Grundbeispiel. Das heißt ja so, heißt sogar so, wo die eigentlich diese Freundschaft dazu da ist, um da drumherum eine komplette Serie zu bauen. So, also das ist, glaube ich, ein Genre der Freundschafts-Sitcom vielleicht, das man da definieren könnte. Ja, also das wären so ein paar Kategorien, über die sich vielleicht lohnt, mal nachzudenken mehr. Ich habe aber auch noch eine Freundschaft, die entsteht über eine Serie, beziehungsweise auch eine Serie von Filmen. Und die ist am Anfang vielleicht gar nicht so sehr offensichtlich, aber die entwickelt sich mit, je länger es läuft, desto wichtiger wird sie, weil vielleicht auch von den Autorinnen und Autoren gemerkt wurde, die ist wichtig und wir können da Profit, also Profit im Sinne von für die Geschichte Profit daraus schlagen, natürlich auch finanziellen Profit. Und ich bin wieder bei Star Trek, tatsächlich. Wie in der vergangenen Folge auch. Star Trek bietet einfach, für, ja, alle für alle Lebensbereiche bietet Star Trek eine Geschichte.
Das kann tatsächlich gut sein. Da kannst du, glaube ich, weil das auch so viele Ableger, so viele Charaktere gibt, also Filme als auch Serien, da kannst du sehr viel rausziehen. Ja.
Und ich habe mir natürlich Kirk, Captain Kirk und Spock, beziehungsweise später Admiral Kirk und Captain Spock, also je nachdem, welchen Rang sie halt haben, Kirk und Spock habe ich mir ausgesucht, weil das fand ich zumindest für mich am Anfang in der Originalserie gar nicht so eine absolut offensichtliche Freundschaftsbeziehung.
Das ist ja eigentlich wirklich eine Arbeitsbeziehung lange Zeit.
Das ist lange Zeit wirklich eine Arbeitsbeziehung, ne? Und eine, die von tiefer Treue geprägt ist, weil man an einem gemeinsamen Ziel natürlich auch arbeitet, aber wo man jetzt nicht sagen muss, hey, komm, lass uns mal telefonieren, ich habe hier Sorgen und so weiter und so fort, sondern eine wirklich von tiefem Respekt geprägte Beziehung, würde ich sagen, die dann aber natürlich immer mehr zu einer Freundschaft wird. Hab da mal ein paar Töne mitgebracht, und zwar bei einer, wo das für mich so zum ersten Mal so richtig ausgeprägt wurde, zum Tragen kam, und zwar im originalen Star Trek-Film Der Zorn des Khan, wo ja Spock am Ende, ich meine, kann es spoilern, wo Spock ja am Ende stirbt. Nicht für immer, aber er stirbt. Und da gibt es dann diese Szene, wo sie quasi durch diese Scheibe getrennt, und wem das jetzt aus den neuen Filmen bekannt vorkommt, ja, es gibt diese Szene umgedreht, habe ich auch gleich nochmal in den neuen Filmen nochmal. Und zwar, Spock stirbt ja in so einem Raum, der ja kontaminiert ist, und quasi in geschützter Atmosphäre kommt dann Kirk dazu, und sie unterhalten sich, und das Ganze klingt dann so.
Spock!
Schiff. Außer Gefahr?
Ja.
Seien Sie nicht traurig, Admiral. Seien Sie logisch. Bedürfnisse vieler sind wichtiger
als die Bedürfnisse weniger.
Oder eines einzigen. Ich war es und werde es immer sein. Ihr Freund. Leben Sie lange und in Frieden.
Und diese Szene ist ja schon sehr vielsagend, und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass das wirklich ausgesprochen wird, dass die beiden eben Freunde sind, und nicht nur, klar, er fragt natürlich zuerst nach dem Schiff, weil das Main Interest der beiden ist, dass es der Besatzung und dem Schiff gut geht, aber da wird es zum ersten Mal, glaube ich, ausgesprochen, dass das Freunde sind, und wie schon gesagt, diese Szene gibt es, die gibt es nochmal, nur umgedreht, und zwar in Star Trek Into Darkness, was ja im Prinzip Der Zorn des Khan renewed ist in der neuen Zeit.
In Remake.
Und da klingt das Ganze so, und zwar ist diesmal Kirk dann eben derjenige, der stirbt.
Was macht unser Schiff?
Es ist außer Gefahr.
Was?
Sie haben die Crew gerettet.
Ich hab Angst, Spock. Helfen Sie mir, keine zu haben. Entscheidet man sich, nichts zu fühlen?
Das weiß ich nicht. Denn gerade jetzt versage ich.
Ja, also man sieht, man hört auch da schon sehr gut, wie sich dieses Erzählen verändert hat. Ne? Also es ist deutlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen trauriger, oder man soll mehr, es wird mehr auf die Tränendrüse gedrückt, auch literally. Also Spock weint ja hier in dem Fall. Ich glaube, vielen hartgesottenen Fans der ersten Stunde hat das nicht ganz so gut gefallen.
Der wird ja eigentlich jetzt dieser total stoische, ne, der absolut
die Logik steht im
die Logik halt nur.
Und das ist ja im Prinzip auch bei der ersten Szene so, ne? Er sagt, betrachten Sie das logisch. Ne? Und also.
Aber bist du auch mehr Fan dann von der ersten Variante?
Es ist unterschiedlich. Ach, ich finde, das hat beides was. Es ist halt was komplett Unterschiedliches. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, man kann die neuen Filme, die drei, die es jetzt schon gibt, unter demselben oder selbst in dasselbe Genre einordnen. Ich meine, das sind halt Actionfilme, und das ist ja auch gut fürs Kino. Und das andere sind halt wirklich diese Seele des klassischen Star Treks, dieses Erforschen, dieses
Diplomatie,
dieses Aushandeln von bestimmten Dingen. Ja. Nichtsdestotrotz haben sie sich nicht nehmen lassen, dieses dieses Zitat aus dem ersten auch noch in den neuen Filmen nochmal kommen zu lassen. Und zwar das erste Mal, als der Junge, also der neue James T. Kirk sozusagen, auf den alten Spock, der ja sozusagen durch die Zeit gereist ist, aus der Zukunft trifft. Und da klingt das Ganze so, es geht ganz schnell.
James T. Kirk.
Entschuldigen Sie bitte?
Wie haben Sie mich gefunden?
Woher wissen Sie, wer ich bin?
Ich war und werde es immer sein, Ihr Freund.
Hören Sie, ich kenne Sie nicht.
Ich bin Spock.
Blödsinn.
Ja, da hat man ganz gut auch gehört. Man hat eben diese Beziehung zwischen Spock und Kirk in dem ersten Star Trek Film, in dem neuen von 2009, eben auch zum Vehikel des gesamten Films gemacht. Auch beim zweiten ist das so ein bisschen der Fall, die Beziehungen der beiden. Und sie verstehen sich dann eben gar nicht. Also man hat sozusagen, wir problematisieren diese lange Beziehung, die alle lieben und die sich über diese vielen Jahre etabliert hat in der Serie und in den Filmen und sagen, hey, die können sich gar nicht leiden,
plötzlich. Ja, das ist ein Sinn, das funktioniert natürlich. Das ist auch ein cleveres narratives Werkzeugtool. Ja. Oder ein narratives Werkzeug, was natürlich auch total auf die Nostalgie natürlich
zielt. Ja, komplett.
Weil man weiß natürlich, eigentlich sind die so gut befreundet. Und
man will, dass die wieder gut befreundet sind.
Ja,
so,
und das ist auch eine Freundschaft, die dann in dem Fall ja sogar die Zeit überdauert. Ja, oder egal, in welcher Richtung man geht, irgendwie diese Freundschaft ist immer da, auch wenn sie dann erstmal ein bisschen anders aussieht. Aber es ist natürlich auch wieder die J.J. Trickkiste, die jetzt mittlerweile, der ich zumindest mittlerweile ein bisschen über bin, die der Regisseur ja auch dann bei Star Wars so gemacht hat und die ich dann eigentlich auch nicht mehr so sehen kann. Aber an sich ist es natürlich total effektiv und gerade, ich finde es ja zumindest dann in den, was in beiden Varianten, wo jeweils Kirk oder Spock stirbt, das wird ja auf jeden Fall hier auch betont, ne, dass die dass bevor jetzt hier diese traurige Freundschaft erstmal zu Ende geht, bevor ein Charakter stirbt, dass hier trotzdem das Schiff überlebt hat oder die Crew überlebt hat. Und da ist dann doch jetzt die, zumindest erstmal, oder es wird zumindest damit gespielt, ob denn jetzt die Freundschaft wichtiger ist als eigentlich das Überleben der gesamten Crew. Und hier ist diese Beziehung dann irgendwie mehr wert vielleicht, weil das natürlich die Hauptcharaktere sind, wo dann das Publikum natürlich am meisten Emotionen gegenüber hat und die Crew kennt es jetzt ja nicht wirklich. Ja.
Aber die Freundschaft besteht ja auch, glaube ich, nur, oder sie ist überhaupt erst entstanden wegen diesem gemeinsamen Ziel und dieser gemeinsamen Aufgabe, die man hat, glaube ich. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so ein um wieder auf diesen Aspekt zu kommen, was macht denn so eine Freundschaft eigentlich aus? Auch wieder so, ne? In dem Fall nützt sie nicht einem persönlich sozusagen von beiden was? Also, oder beide profitieren nicht extrem davon. Natürlich profitieren sie davon, dass es gut funktioniert, aber sie haben sich halt einem gemeinsamen Ziel verschrieben und sind darüber hinaus eben Freunde geworden. Das ist auch nochmal so eine interessante Wendung.
Aber würden sich Spock und Kirk nach der Arbeit auf ein Bier treffen? Oder auf ein
Romulanisches Ale vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, ne?
Nicht unbedingt.
Ja. Deswegen ist es ja auch schon wieder dann, würde ich fast sagen, keine richtige tiefe Freundschaft wirklich.
Weiß ich nicht genau.
Ob das dann.
Sie besteht halt vor allem auch auf einer anderen Ebene. Also es ist eine andere Ebene, weißt du? Also es ist nicht die. Nicht die. Man muss nicht unbedingt diese Bier-Share. Ich meine, da finde ich es auch sehr gut gelungen, dass man dann eben im Deutschen nicht sagt, dass sie sich mit. Dass sie sich immer noch sitzen.
Das funktioniert auch ganz gut, weil.
Das ist wie, finde ich, also es gibt da unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen. Aber. Ich finde zum Beispiel bei Sherlock Holmes und bei Dr. Watson, die müssen sich ja auch siezen. Das gehört für mich irgendwie so. Es gibt auch was, wo sie sich duzen, aber es ist komisch. Dr. Watson.
Ja. Weil natürlich auch durchaus ein Machtverhältnis zwischen den beiden besteht und eigentlich da eine Person auch immer so das Handlungszepter in der Hand hat und bestimmt, was passiert und den größeren Intellekt eigentlich in den meisten Fällen hat.
Gut, aber das Zepter über die Geschichte hat natürlich die andere Person in der Hand.
Das stimmt, ja. aber das ist natürlich, da kannst du dann sehr gut darstellen, ne, wenn die sich eigentlich siezen im Deutschen, dass da noch eine gewisse Abstand schon noch, oder ne, bestimmt man sich jetzt nicht, irgendwie weiß ich nicht, wenn jetzt Kirk oder Watson jetzt irgendwie Liebeskummer haben, ob sie dann halt zu den jeweils anderen gehen würden, weil sie halt wissen, die sind jetzt nicht so eng.
Ja. Ich glaube, da steht der Respekt eben im Vordergrund und das zeigt eben auch die Sprache. So.
Ja, auf jeden Fall. Das kann dann tatsächlich, gut, du kannst es im Englisch natürlich damit lösen, indem du natürlich dann immer mit Nachnamen
Er sagt auch Admiral zu.
Oder halt den Rang. Ja. Damit ist ja auch schon betont, dass da immer noch ein kleiner Abstand zwischen den beiden ist irgendwie. Ganz die große Nähe. Ja, dann können wir ja vielleicht, weil ich habe jetzt auch gerade, wie gesagt, SpongeBob und Patrick habe ich auch als Beispiel für eine Freundschaft auch mit aufgeschrieben. Ich habe das mal so als Banalität der Freundschaft so ein bisschen überschrieben. Ne? So eine, das ist ja wirklich dann eine Freundschaft, und da würde ich auch Timon und Pumba würde ich mit dazu zählen, die eigentlich erstmal oberflächlich gesehen nichts Kreatives schafft oder nichts.
Warum sind die eigentlich Freunde? Warum hängen die eigentlich zusammen rum?
Einfach, weil die sehr gut miteinander abhängen können. Weil die können quasi den ganzen Tag lang die Wand anstarren zusammen und über Nichtigkeiten auch sprechen. Und das ist für beide Parteien absolut in Ordnung.
Gerade für Patrick super.
Und sie machen den größten Scheiß zusammen, und das ist irgendwie immer egal, ob das jetzt super spannend ist, super lustig oder irgendwie auch gar nichts passiert, das ist egal. Mhm. Und im Falle von Timon und Pumba haben sie sich ja sogar komplett von dem Königreich losgesagt, vom Löwenkönigreich, und machen einfach ihr eigenes Ding, weil sie brauchen auch die anderen Leute nicht, weil die haben sich.
Ja.
Und das reicht absolut deswegen. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass so eine Freundschaft, die jetzt im Prinzip jetzt nichts erstmal auf den ersten Blick schafft oder so, die jetzt irgendwie dem einen sofort was bringt oder so, sondern die sich einfach nur so gut verstehen und einfach so durchs Leben kommen, dass das absolut als Lebensinhalt ausreicht.
Ja. Umso schwieriger, wenn einer der beiden dann irgendwann mal, weiß ich nicht, aus Bikini Bottom wegzieht zum Beispiel.
Ja, aber das passiert ja eigentlich, ich glaube, dann.
Ich wüsste es jetzt nicht, ich bin aber auch nicht up-to-date.
Bin auch nicht up-to-date.
Ich glaube, SpongeBob läuft ja sogar noch.
Ja, das läuft immer noch und gibt immer noch neue Filme.
Ja.
Also schon. Da spielt natürlich auch immer dann, die Freundschaft geht natürlich auch mal kurzzeitig auseinander, es gibt Streit und so.
Ja.
Ne, alles ja auch vollkommen normal.
Irgendwas muss man ja erzählen,
muss man ja erzählen, aber am Ende ist die Freundschaft immer noch so banal wie dann am Anfang des Films. Und das ist auch okay.
Ja, total. Also es ist jede Folge auch wieder ein Reset dann, ist ja auch okay. Mhm. Ne? Ich glaube, also SpongeBob auch, finde ich, eine große Empfehlung, einfach nochmal die ersten paar Folgen, so die man als Kind vielleicht gesehen hat, nochmal anzugucken. Die kann man auch gut gucken.
Also ich glaube, die ersten Staffeln haben wirklich einen exzellenten Humor.
Wahnsinn. Also funktionieren
und immer tatsächlich auch durch alle Altersschichten.
Ja, ja,
und das ist wirklich eine absolute Kunst, das geschaffen zu haben.
Muss man ehrlich sagen.
Respekt. Ja.
Und dazu, dass es dann auch noch wirtschaftlich so erfolgreich ist, dass es so ein Franchise ist, natürlich auch krass, ne?
Ja. Und die sind natürlich auch absolut die Figuren des Franchise, natürlich auch, was SpongeBob natürlich auch im Namen direkt natürlich ist. Ja. Aber Patrick ist ja eigentlich, ich glaube, jeder, der SpongeBob kennt auch Patrick. Also er ist ja so synonym
mit ihm. Ne?
Und das ist bei Timon und Pumba ja eigentlich noch mehr so, weil du kannst, wenn du Timon sagst, musst du Pumba sagen. Ja,
genau, geht nicht anders.
Geht nicht anders.
Hakuna Matata, auf jeden Fall. Es gibt auch Typen von Freundschaften, weiß nicht, wie es bei dir ist, die mir total auf den Keks gehen, die ich nicht sehen kann, also die ich nicht sehen brauche, weil es mich nicht. Zum Beispiel diese Suff-Freundschaften. Bei aller Hangover. So Dudes, die meistens Dudes, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, so richtig, die aber, also wo nur erzählt wird, dass das Freunde sind, aus welchen Gründen auch immer. Und dann passiert aber auf dieser Beziehungsebene kaum was. Und wenn, dann ist es nur so eine Plattitüde und hat viel mit Feierei und zu tun. Und ganz ähnlich sind auch so Horrorfilm-Freundschaften, finde ich. Die existieren auch nur, weil das jetzt unbedingt irgendwie eine Freundesgruppe sein muss. Natürlich gibt es da auch Beispiele, auch in Horrorfilmen, wo das dann deep wird irgendwann und wo dann anhand der Handlung des Films auch diese Beziehung ausgelotet wird. Aber wenn das eben nicht passiert, wie das eben in vielen nicht so gut erzählten Filmen, Horrorfilmen, die der Fall ist, dann ja. Also bei unserem großen besten Horrorfilm aller Zeiten, It Follows, den wir hier gekürt haben schon, da sagen die Freundschaften ja durchaus auch was aus. Ne? Die haben mal was mit dieser Welt zu tun, in der die sind. Mit diesem Detroit, das so siffig und abgefuckt ist.
Wo keine Erwachsenen mehr sind, keine Erziehungspersonen.
Genau, da hat das ja was für die Story, auch eine Bedeutung am Ende. Aber bei den meisten, wir zelten zusammen und uns verfolgt ein grobschlächtiger Mörder, sind die Freundschaften komplett egal. Die sind einfach nur da, damit eine vermeintliche Bezugsperson stirbt. Und das ist aber Unsinn, weil da verbindet man natürlich auch nichts mit den Personen irgendwie.
Aber es natürlich auch, also es funktioniert ja natürlich auch, weil das dann oberflächlich ist, die sind Freunde, das wird nur behauptet, man sieht es jetzt eigentlich nie wirklich mal eine Freundschaft ausleben, aber es ist natürlich, weil er dann schon nach 20 Minuten die erste Person sterben muss innerhalb dieses Freundeskreises, damit dann der Film losgeht. Es funktioniert ja auch irgendwie auf diesem oberflächlichen Niveau, aber es ist natürlich, wenn es einen Film schafft, einen Horrorfilm schafft, beides irgendwie hinzukriegen, dann hat es natürlich einen großen Vorteil. Genau. Und ich habe noch ein paar, was vielleicht hier reinpassen könnte. Ja, also ich habe vielleicht eine Freundschaft, wo man sich fragen kann, war das jemals eine Freundschaft? Hm. Zumindest nur von einer Seite. Ist zumindest, was man vielleicht auch nicht sofort denken würde, wäre The Irishman. Hm. Der Martin Scorsese-Film von vor 2-3 Jahren müsste das gewesen sein. Da geht es ja im Prinzip darum,
Netflix,
dass
Netflix, ne, war das?
Netflix genau, dass der Auftragskiller Frank Sheeran den Jimmy Hoffa tötet, den also den ehemaligen sehr mächtigen Gewerkschaftsboss in den USA. Mhm. Und dieser Film geht halt 3,5 Stunden und so und zeigt eigentlich natürlich dann diese Beziehung zwischen den beiden, weil eigentlich von Jimmy Hoffa aus er halt diesen Frank Sheeran immer als Freund eigentlich wahrgenommen. Er ist dann auch bei wichtigen Terminen und so immer dabei. Er kennt seine Familie, er ist bei irgendwelchen Hochzeiten der Tochter oder irgendwie so immer dabei gewesen. Und das ganz krass, was so fast im Nebenbei erzählt wird, ist dann, wo dann Frank Sheeran letztendlich dann doch den Auftrag bekommt, er muss diesen Jimmy Hoffa jetzt doch töten. Da zögert er nicht einen Moment. Das ist so ein, ja okay, mach ich eben. Also das hat fast durch diese Beiläufigkeit hat es fast so noch einen größeren Impact. Das wird dann ich, fast noch tragischer, weil er quasi nie Gewissensbisse hat. Mhm. Und das finde ich dann in diesem Film auch so stark, wie halt auch, so ist auch die Gewalt im ganzen Film ist so erzählt. Die hat nichts mehr so Glamouröses oder Spektakuläres irgendwie. Mhm. Die muss eben passiert, weil es eben so ist, weil eben so die Gangster-Unterwelt so funktioniert. Und so funktioniert auch diese Freundschaft zwischen Frank Sheeran und Jimmy Hoffa. Und deswegen fand ich dann, wie diese Freundschaft dann eigentlich zu Ende geht, die eigentlich nie existierte, die eigentlich auch nur in dem Kopf von einer Person stattfand, das macht es dann irgendwie trotzdem irgendwie tragisch irgendwie. Weil dann irgendwie da eine menschliche Beziehung irgendwie zu Ende geht.
Ja, wo es halt, wobei es gibt ja auch diese Konstruktion, gibt es ja auch häufiger, wo von vornherein vollkommen klar ist, wir sind hier eine Zweckgemeinschaft irgendwie. Ich meine, das ist ja am Anfang von...
Jede WG.
Jede WG, aber das ist zum Beispiel bei die Tribute von Panem ist es ja auch am Anfang irgendwie so, dass man sich Bündnisse schmiedet. Da entstehen dann auch Freundschaften, aber am Ende müsste man sich ja auch töten. Ich meine, das ist ja dann das Vehikel dieser Erzählung am Ende, dieses Spannungsfeld von wegen, fällt sie oder fällt er mir doch in den Rücken irgendwie?
Da würde ich mal in den Raum stellen, erzählen für dich die viele Marvel-Filme, erzählen die für dich eine gute auch Freundschaften? Weil es sind ja im Prinzip hat man da Charaktere, die man über viele Filme kennt, viele von denen haben ja auch irgendwie, sind freundschaftlich miteinander verbunden.
Also ich glaube,
aber glaubst du das?
Ich glaube, wenn du auf die Avengers anspielst, würde ich sagen, eher nicht. Also das merkt man ja auch in den Filmen schon durchaus, dass das eher auch eine WG ist, also eine Zweckgemeinschaft. Hey, wir sind halt Superhelden und zusammen sind wir halt stärker gegen die Aliens, würde ich mal sagen. Mhm. Auch wenn, ich glaube, die wirklich gut befreundet sind, die werden ja auch benannt, hier Black Widow und der Typ
mit dem Bogen. Also Hawkeye.
Genau, Hawkeye. Die zum Beispiel, die sollen ja wirklich Freunde sein.
Oder die Guardians of the Galaxy, das ist natürlich auch natürlich
eine spannende Freundschaft.
Ja, eine spannende Freundschaft, eine sehr unterschiedliche.
Ja. Aber dass Captain America und Iron Man jetzt nicht unbedingt die Best Buddies sind, das ist ja auch allein schon durch die Filme klar.
Ja, aber du hast natürlich dann auch mal so, wie jetzt auch in der Serie Falcon und Winter Soldier, die ja im Prinzip auch eine Freundschaft in der Serie wird behauptet, die haben eine Freundschaft.
Ja.
Aber das kann ich voll nicht abkaufen, weil die auch nie miteinander wirklich interagieren.
Das stimmt. Das ist ja bei Black Widow ist es ja auch so. Die sagen immer nur, es passiert ja nur
genau, auf
der Erzählung, die sagen ja immer nur, sie sind Freunde und sie fragen mal nach der Frau von ihm. Ja. Aber dass die wirklich irgendwie, wo dieses tiefe Verständnis füreinander herkommt, keine Ahnung. Ja. Ist eine gute Frage. Also das ist dann aber wahrscheinlich eher ein Darstellungsproblem.
Ja,
also, wie stellt man Freundschaften dar? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen herausfordernd.
Vor allen Dingen, weil du halt dann so viele Charaktere hast und so viele zwischenmenschliche Beziehungen, die du irgendwie steuerst, und dann bist du natürlich schnell mal einfach, du behauptest einfach nur, da besteht eine Beziehung.
Ja,
hast du noch was Schönes?
Ja, ich habe noch, ich habe dann eine Serie mir gesucht. Anime muss ja irgendwie auch eine Rolle spielen bei mir immer, klar, wie sonst. Und habe gedacht, ich habe ein bisschen an die Kindheit gedacht und habe einen meiner Lieblingsanimes von da mitgebracht und auch so ein bisschen nicht ganz offensichtliche Freundschaft, weil ich nämlich mal gucken wollte oder untersuchen wollte, ob das überhaupt eine Freundschaft ist. Und da habe ich wieder so ein bisschen eine Episode mir angeguckt, oder beziehungsweise ist eine Doppelfolge. Der Weg des Drachen, Teil 1 und Teil 2 von Detektiv Conan. Mhm. Folge 203 und 204 nach der deutschen Zählung. Und kurz zusammengefasst, also in Detektiv Conan, wer das nicht kennt, geht es ja um Conan Edogawa, der ein Meisterdetektiv ist, der eigentlich ein Schülerdetektiv, ein 17-jähriger Schülerdetektiv, der geschrumpft wurde durch ein mysteriöses Gift von einer schwarzen Organisation. Und der ist jetzt quasi als Kind unterwegs und versucht seine Identität geheim zu halten, weil es da Gefahren gibt, diese Organisation existiert noch und Bedrohung und was weiß ich. Und er lebt dann im Prinzip bei seiner Sandkastenliebe, die aber noch natürlich normales Alter hat. Und in dieser Konstellation gibt es eine Freundschaft, die sehr interessant ist, weil es gibt da ein paar, Conan ist 10 Jahre, glaube ich, geschrumpft, also 7. Und es gibt noch ein paar andere 7-Jährige, und zwar die Mitschülerinnen von Conan, Genta, Mitsuhiko und Ayumi, die wirklich 7 sind. Und mit denen er dann halt abhängen muss, am Anfang oft muss, weil wer hängt schon als 17-Jähriger mit 7-Jährigen rum? Aber sie sind halt Freunde oder werden Freunde, sagt man zumindest. Dazu gehört noch Ai, die auch wie Conan geschrumpft wurde, die dann später in der Serie dazukommt. Und zusammen sind sie die Detective Boys, obwohl 2 Girls dabei sind, sind aber die Detective Boys, haben auch coole kleine Detective Gadgets und lösen immer Kriminalfälle. Und witzigerweise, wie das bei Conan halt so ist und bei allen anderen großen Detektiven, sie stolpern halt immer irgendwie in Fälle rein, in echte Fälle auch. Und so ist es eben auch in Der Weg des Drachen. Man will eigentlich einen schönen Wochenend-Camping-Ausflug machen, zusammen mit dem alternden Allzeitbetreuer Professor Akasa, mit dem sie immer unterwegs sind. Und Ai und der Professor, ja, Zelt ist aufgebaut und die wollen eine Feuerstelle vorbereiten, Essen vorbereiten. Und die anderen, also Conan, Genta, Mitsuhiko und Ayumi, wollen Holz sammeln und machen dabei eine Entdeckung.
Heute Abend wird gegrillt, wir grillen, heute Abend wird gegrillt.
Hey, so viel Holz reicht ja für eine ganze Woche. Lasst uns wieder zurückgehen.
Okay.
Leute, kommt mal her, das glaubt ihr nicht. Hm? Ich hab was Tolles entdeckt.
Na was denn, ist doch bloß eine Tropfsteinhöhle.
Da steht Betreten verboten, Lebensgefahr.
Was man beachten muss, ist das hier, die Zeichen, die auf dem Stein stehen.
Setze deinen Fuß auf den Weg des Drachen, dann wird ein Licht fulminanten Glückes auf dich strahlen.
Fulminanten Glückes?
Ja, das bedeutet ein Licht, das sehr glücklich macht.
Sag mal, bedeutet das etwa
ein Schatz?
Nicht schon wieder.
Ja, also wir haben ja die verschiedenen Ebenen. Wir hören ziemlich genau, wer die Kinder sind. Wir haben auch Conan am Anfang gehört, der offensichtlich so die Leitung dieser Gruppe übernommen hat. Und das am Ende war natürlich sozusagen die Inner Voice von Conan, die halt Shinichi ist. Und der immer noch, oh Gott, die Kinder, oh nein,
Schatzjagd, Schätzejagd,
warum muss ich jetzt und so weiter. Also das schon mal so als Grundkonstellation, wo man ganz die gute Beziehung der anderen raushört. Also sie gehen dann in diese Höhle und dort sieht Conan als erstes verdächtig eine Zigarette auf dem Boden.
Oha.
Fasst den Filter an und der ist noch feucht.
Oh.
Also das scheint irgendjemand zu sein. Sie sehen dann auch ein Stück weiter Licht. Und einer der Kinder, Genta, rennt darauf los und wir gucken, oh, was ist das für ein Licht? Das ist ein Schatz, leuchtet der Schatz etwa? Im Gegenteil, man sieht dann 3 Männer, die zusammen eine Leiche verstecken wollen in dieser Höhle. Den Typen fällt das auch auf. Conan will die Kinder in Sicherheit bringen. Dabei fällt auch ein Schuss. Und einer der, offenbar, es kommt dann raus, sind Bankräuber. Und sie haben ihren Mitbankräuber eben getötet, weil er ist erkannt worden bei dem Überfall und sie wollen das Risiko nicht eingehen. Und jetzt machen sie sich eben auf die Suche, die Kinder zu töten. Und die Kinder in solchen schweren Situationen, was machen sie? Sie verlassen sich natürlich auf Conan, weil sie auch merken, der weiß immer, was zu tun ist. Der ist klug, aber in diesem Fall gibt es da ein ganz kleines Problem.
Ich könnte doch ganz einfach zu den Verbrechern gehen und sagen, dass ich nichts gesehen habe.
Bist du verrückt? Kommt nicht in Frage.
Conan fällt bestimmt irgendwas ein. Dem ist bisher immer was eingefallen. Stimmt doch, Conan, ist doch so.
Conan!
Conan, meine Güte!
Also, Conan ist offenbar von der Kugel getroffen worden und schwer verletzt. Deswegen kann er nicht ganz so wie gewohnt helfen. Conan ist auch derjenige, der immer die coolsten Gadgets hat, weil er halt sozusagen der Erwachsene ist, der auch mal durchaus so einen Ball aus seinem Gürtel diesen Fußball entstehen lassen kann und dann mit seinen Powerkick-Boots die Verbrecher ohnmächtig schießen kann und so ein Zeug. Hat auch seinen Narkosechronometer um natürlich, wo er die immer jemanden ausschalten kann via Narkose. Das alles ist aber raus, weil...
Wurde jetzt ihm weggenommen.
Es wurde ihm weggenommen, genau. Draußen merkt man noch nicht so richtig. Sie haben zwar auch so kleine Funkchips, aber man hat dort, Ai hat ihren Funkchip sozusagen am Rucksack vergessen. Die Kids machen sich jetzt eben Vorwürfe.
Das ist doch alles nur meine Schuld. Wenn ich nicht gesagt hätte, dass wir hier problemlos mal reingehen können, dann wäre Conan das alles gar nicht passiert.
Nein, Ayumi, es ist nicht deine Schuld. Schließlich wäre das alles nicht geschehen, wenn ich Trottel diese Höhle nicht entdeckt hätte.
Jetzt reicht's aber. Ich bin schuld. Das ist doch wohl klar. Wenn ich nicht so neugierig gewesen wäre, dann hätte ich diese Kerle nicht entdeckt und die wiederum uns nicht.
Schwachköpfe. Dank euch, weil ihr in diese Höhle gegangen seid und so mutig wart, wird nun vielleicht ein Mord aufgeklärt, der sonst wahrscheinlich nie ans Tageslicht gekommen wäre. Also, wenn wir diesen Typen erst einmal entkommen sind, dann wird gegrillt, was das Zeug hält. Und bis dahin brauchen wir eine positive Einstellung. Habt ihr verstanden?
Nee. Ja!
Ja, also, auch da baut er dann die Kinder wieder auf. Offenbar hatten sie ein Pflaster irgendwie dabei, dass er sich zumindest notdürftig verarzten konnte oder verarzten lassen konnte. Die Verbrecher verfolgen sie jedoch noch und draußen merken erst so langsam Ion und der Professor, dass da was nicht stimmt und finden dann das Holz vor der Höhle. Ja, die Verbrecher werden dann auch erstmal kurz auf eine falsche Fährte geführt von den Vieren. Jedoch schaffen sie es dann. Conan hat mit so kleinen GPS-Sendern inzwischen auch ganz am Anfang einen Hinweis für Ai und den Professor dagelassen mit einer 110 als Botschaft. Das heißt, ja, okay, ruft die Polizei. Jedoch ist die Gefahr noch nicht gebannt, weil, wie gesagt, die Kinder gehen immer weiter in die Höhle und die Verbrecher folgen ihnen auch immer weiter. Und am Ende ist der kleine Hoffnungsschimmer, sie finden da Wasser in der Höhle, die Kids. Und dort sind Fische, die noch Augen haben. Das heißt, irgendwo muss es einen Zugang zu dieser Höhle geben, der vielleicht einen zweiten Eingang oder einen zweiten Ausgang bereithält. Und sie kommen allerdings auch an eine Weggabelung wieder mit 5 Tunneln, also 5 verschiedenen Möglichkeiten und ein großes Ei. Also ein Steinei, das dort auf einer Säule steht und da ist noch ein Zeichen drunter und so. Und das Ganze ist ein Rätsel, sag ich mal. Das Conan auch
da ist
löst.
Ja Conan gefragt, ja.
Ja, und sie müssen im Prinzip auf Anhieb den richtigen Weg finden. Also mit Kombination von dem, was sie wissen, was vor der Höhle stand am Eingang, mit dem Licht und so weiter, und das mit dem Weg des Drachen, also dieses Ei, was dort steht, dieses Rätsel gilt es zu lösen. Und wer kann das natürlich? Für Conan ist das eine Fingerübung am Ende. Aber ich sag mal so, da gibt's ein kleines Problem.
Wir nehmen nur einen Weg. Die Worte, du, der du im Dunkeln irrst, können nur diejenigen meinen, die sich hier in der Höhle verirrt haben. Und das Licht fulminanten Glückes, das steht für das Licht des Ausgangs. Das heißt, auf dem Weg am Eingang oder diesem Felsen hier stehen die Hinweise, um aus dieser Höhle zu entkommen. Der Weg des Drachen. Der Ausweg. Der Weg ist... Na? Oh. Oh.
Conan, was ist?
Oh, verdammt.
Oh, da ist ganz viel Blut. Seht doch nur.
Hört ihr das? Das sind Schritte.
Oh nein, die Kerle kommen hierher.
Was sollen wir nur tun?
Ja, doof. Conan ist ohnmächtig geworden. Ja. Was macht man da jetzt? Funktioniert fast auch als Hörspiel, weil eigentlich alles erklärt wird einfach. Ist echt gut.
Das ist, glaube ich, dann ja diese Erzählweise von Animes, das natürlich dann sehr expressiv sind. Ja.
An der Stelle übrigens ist der Cliffhanger der beiden Folgen, was echt fies ist, aber gut funktioniert hat, um dran zu bleiben. Um das kurz abzukürzen. Die Kinder verstecken sich dann in einer der Sackgassen, das heißt, dieser Weg ist schon ausgeschlossen. Die Verbrecher, die sie nicht finden auf Anhieb, testen auch noch einen Weg aus, das heißt, 2 fallen schon mal weg. Und das heißt, sie müssen sich zwischen 3 entscheiden und Mitsuhiko, der so ein bisschen der Clevere von denen ist, der schafft es dann sozusagen auf die richtige Lösung zu kommen und den anderen abzulenken und dann finden sie eben offenbar den richtigen Weg und rennen los. Werden allerdings dann kurz vor Ende der Höhle, das Ende ist schon in Sicht, von den Verbrechern eingeholt. Es wird dann nochmal auf die geschossen. Genta, der die ganze Zeit, der ist etwas stämmiger, der trägt Conan die ganze Zeit, der wird dann von einem Streifschuss getroffen und die Verbrecher nehmen quasi Genta und Conan in Geiselhaft.
Genta, komm her, was ist?
Okay, Leute, ich hab sie. Hört gut zu, ihr zwei da hinten. Ihr geht nicht nach draußen, sondern kommt schön hierher. Na los, herkommen, hab ich gesagt. Ihr wollt doch nicht, dass dem Kleinen was zustößt. Sehr schön, ihr seid brave, gut erzogene Kinder. Hier spricht die Polizei. Sie sind umzingelt. Sie haben keine Chance. Werfen Sie die Waffen weg und ergeben Sie sich.
Also, inzwischen hat draußen sozusagen schon Agatha und Ai haben dieses Problem schon gelöst, haben im Dorf nachgefragt, ob es noch einen zweiten Eingang zu der Höhle gibt und so weiter und so fort. Also, schöne kleine Geschichte. Die Folge ist auch sonst noch ganz witzig. Das ist die erste Eifersuchtsfolge von Ai und Ran, die beide in Conan verliebt sind. dann ist da auch noch ein bisschen Spannung, weil Ran da gerade ahnt, dass Conan eventuell der ältere Shinichi und ihr Freund sein könnte. Da sind die Kids übrigens auch immer ein gutes und gerne angenommenes Alibi für Conan. Ich gehe mal zu den Kindern, also ich bin mal mit den Detective Boys unterwegs. Oder dann kann man auch, wenn man in den Kindern ist, mal so tun, als würde man Blödsinn machen und wirklich was machen, was ein Kind machen würde. Auf der anderen Seite sticht er natürlich auch immer super heraus, weil er derjenige ist, der die Fälle löst.
Also auch ein bisschen einseitig die Beziehung, dass er sich da durchaus immer gut fühlt, weil er natürlich das Schlauste im Raum ist.
Ja, und das ist halt so die Frage. Ich habe mich jetzt für unsere Folge gefragt, ist das eine Freundschaft, wenn der eine wirklich so ein ganz großes Geheimnis hat und eigentlich nicht mit offenen Karten spielt? Mhm. Also eigentlich das Wichtigste über ihn wissen sie ja nicht.
Ja, das stimmt. Das kann man sagen, dass das dann schon die Beziehung zwischen den beiden, auch wenn es da wahrscheinlich reale Worte zwischen ihnen gibt, und Conan ist ja wahrscheinlich auch mal ehrlich, wenn er sagt, irgendwie, er findet irgendwie toll, was die miteinander machen, und gibt ein Kompliment und so, dann meint er das auch wirklich so. Aber es gibt natürlich immer im Hintergrund, er ist auch immer ein Stück weit unehrlich. Und das ist schon, kann man sagen, wenn das irgendwann mal rauskommt, ich weiß nicht, ist es schon irgendwann in Folge 1300 mal rausgekommen?
Das weiß ich halt leider nicht, weil ich bin nicht bei Folge. Das war ja mein großes Projekt, das habe ich ja angekündigt.
Das stimmt,
dass ich Conan mal auf aktuellen Stand gucken will. Das ist auch eine Serie, die noch läuft, aber ich bin bei 433, die es auf Deutsch gerade gibt. Da sind jetzt auch wieder neue rausgekommen. Die wollte ich auf jeden Fall erstmal noch nachholen. Aber das ist noch ein weiter Weg bis 1100 oder so.
Aber es ist eine sehr interessante Frage, die du stellst, die, glaube ich, sehr schwer sich beantworten lässt. Weil die Beziehung hat auf jeden Fall was Echtes dann auch, und die Freundschaft auch was Echtes und bringt auch beiden was. Aber da ist auch immer ein Aspekt drin, der dann irgendwie unecht ist. Es ist das Gleiche oder vergleichbar vielleicht wie jetzt in einer wirklichen Beziehung, wo der eine Partner dann vielleicht, Personen waren dann irgendwie 4 Jahre zusammen und 2 Jahre davon hat er die andere betrogen und hat irgendwie Lügengeschichten sich ausgedacht, wenn er gesagt hat, ich treffe meine Kumpels. Dann war die Beziehung diese 4 Jahre ja trotzdem irgendwie, haben ja auch das Echte bestanden, aber ein Teil davon ja auch irgendwie nicht. Da gab es immer irgendwie ein Geheimnis im Hintergrund. Und ist das dann diese Beziehung trotzdem echt oder so? Oder hat dann die eine Person was verschwendet irgendwie, weil die irgendwie in einer unechten Beziehung gelebt hat? Teilweise.
Das kann man auch bei Batman zum Beispiel fragen, ne? Wenn jemand mit Bruce Wayne befreundet ist und nicht
weiß, dass er Batman ist. In dem Fall würde ich sogar sagen, das ist auf jeden Fall keine echte Freundschaft, weil das ist eigentlich, Bruce Wayne ist ja eigentlich seine Maske.
Ja,
und Batman ist eigentlich er.
Das stimmt.
Das ist dann wie, das kann auch bei Superman, Clark Kent ist ja auch die Maske für Superman.
Ja.
Und wenn jemand eine Arbeitsfreundschaftsbeziehung zu Clark Kent hat, würde ich auch sagen, eigentlich keine echte Freundschaft, weil da ist wirklich ein großer Punkt, den er irgendwie nicht weiß voneinander, und das ist eigentlich wirklich nur seine Maske.
Ich finde, bei Spider-Man wird es dann schon irgendwie diffiziler. Also da wird die Frage schon irgendwie schwieriger. Ist man denn mit Peter Parker befreundet oder mit Miles Morales, je nachdem, egal, wenn man mit ihm befreundet ist und nicht weiß, dass er Spider-Man ist beispielsweise.
Ja. Das ist schon ein bisschen, kleines bisschen schwieriger, weil die mehr einander verwoben sind irgendwie miteinander und irgendwie Peter Parker ja irgendwie auch, sein echtes Ich ist ja auch Peter Parker und er schauspielert ja jetzt als Spider-Man nicht so viel mehr oder kann sich irgendwie mehr er selbst sein. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt so. Aber es ist natürlich trotzdem ein Punkt, dass er eigentlich dann nur Mary Jane oder so ihn wirklich komplett kennen. Und das gehört ja irgendwie schon.
Aber das ist ja auch relativ,
und eigentlich schwierig. Ist ja auch wirklich die Freundschaft, und eigentlich ist es ja dann zum Beispiel, wenn wir jetzt von den MCU Spider-Man ausgehen oder auch vom Tobey Maguire Spider-Man Film, dann ist ja auch, die Freundschaft verändert sich ja auch nochmal total ab dem Punkt, wo dann die Person weiß, er ist auch Spider-Man. Ja. Und entweder entsteht dann ein Hass gegenüber, wie jetzt bei Harry Osborn, der natürlich Peter dann für den Tod seines Vaters verantwortlich macht, aber dann auch wieder, entsteht später auch wieder eine gewisse Freundschaft im dritten Teil. Und es ist ja auch dann beim MCU-Film ja auch so, dass dann Ned nochmal sich die Freundschaft total vertieft, als er dann davon erfährt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und das gehört ja eigentlich dann schon mit dazu, und das ist ja auch bei Superheldenfilmen, glaube ich, dann immer auch so der Punkt, wenn dann das alter Ego offenbart ist, wo sich eine Freundschaft vertieft, wenn man dann das Geheimnis weiß. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, auch ein Teil der Freundschaft wirklich, wenn man selbst die tiefsten Geheimnisse jemandem erzählen kann. Das ist ja eigentlich ein großer Vertrauensbeweis. Deswegen würde ich jetzt schon sagen, bei Conan ist da ein gewisser, fehlt da ein bisschen was. Aber du kannst zumindest mal die Frage stellen, was ja die Folge ja zumindest ja aufmacht, dass ja die Kinder auch ohne die Hilfe von Conan ja fähig sind.
Ja. Aber, ne? sie brauchen extrem das Ding wäre schon nach 5 Minuten zu Ende gewesen, wenn Conan nicht wenigstens noch ein bisschen dabei gewesen wäre.
Das stimmt.
Also,
aber sie sind natürlich nicht ganz unfähig. Sie sind trotzdem eigenständige Menschen.
Ja. Deswegen ist es eine schöne Folge, die das eben zeigt. Die sind halt dann nicht nur irgendwie Sidekicks, sondern sind auch eigene Personen. Ja. Also ist eine nette Folge, und die Frage ist ja interessant, was würde eigentlich passieren, wenn Conan wieder Davon lebt die Serie ja über 1000 Folgen im Prinzip.
Genau, und das wäre natürlich dann, ich glaube, wenn das einmal raus ist, dann hast du natürlich ganz große Schwierigkeiten, dann diese Dramaturgie, die so lange existiert,
ich glaube, das ist dann zu Ende.
Die aufzubrechen.
Ja, genau. Ich glaube, damit endet es dann ja wirklich auch. Mal gucken, wann es endet. Who knows? Gibt ja noch so ein paar Longrunner. Aber selbst bei One Piece ist ja mittlerweile ein Ende angekündigt. Also,
who knows? Muss natürlich auch mal durchgezogen werden und nicht dann irgendwie noch mal jede Folge in drei Teile geteilt.
Ja. Apropos Longrunner und gar nicht zu Ende. Ich habe noch ein Beispiel für eine Freundschaft, die überlebt wurde von der Länge der Serie, was zu einer ziemlich komischen Konstruktion geführt hat, finde ich. Und ich will mal über Grey's Anatomy sprechen.
Aha.
Und über die Freundschaft zwischen Meredith und Christina.
Okay.
Die ja zusammen anfangen als Anfängerinnen und die besten Freundinnen werden, sich alles erzählen, das auch eine echte Freundschaft ist, muss man sagen, die immer füreinander da sind und so weiter. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welcher F-Staffel oder so steigt Sandra Oh, also Christina, aus der Serie. Und normalerweise ist bei Grey's Anatomy ja gerne so, dann lässt man die Leute halt sterben. Mein Gott, gibt's halt noch einen Flugzeugabsturz oder was weiß ich. Aber in dem Fall hat man gesagt, also warum auch immer hat man gesagt, ob jetzt zu unrealistisch noch ein Flugzeugabsturz irgendwie ein Fall wäre, weiß ich nicht. Oder ob man gesagt hat, das wäre jetzt zu schade. Auf jeden Fall schreibt man sie anders aus der Serie raus. Man lässt sie, glaube ich, in die Schweiz gehen. Sie hat dort eine tolle Stelle bekommen. Und sie taucht dann auch nicht wieder auf, bis jetzt zumindest nicht. Und sie haben dann so, es gibt dann so ab und zu so ganz komische, sie schreibt mal eine SMS und oh, Christina meint übrigens das dazu. Oder sie telefonieren vermeintlich, ne? Also man hört nicht die andere Seite, weil wie gesagt, die Schauspielerin ist ja ausgestiegen. Und das fand ich aber sehr befremdlich, muss ich sagen. Vielleicht geht es da auch anderen anders, aber man hat da keinen klaren Cut gemacht. Vielleicht, weil man auch schlechte Erfahrungen mit klaren Cuts gemacht hat. Es sind ja schon wirklich einige von dieser ersten, ich glaube sogar alle mittlerweile, bis auf so ein paar, also aus dieser ganz, ganz engen Runde, glaube ich, sind alle ausgestiegen mittlerweile. Und also, ja, weiß ich nicht, wie beendet man diese Freundschaft dann würdig? Kann man, glaube ich, gar nicht. Ja. Und man hat sich dafür halt entschieden, also man, zum Beispiel als Alex Karev gegangen ist, hat man ihn einfach ganz wild auch rausgeschrieben. Er geht jetzt irgendwie da und da hin. Und dann ist er raus. Und das war so scheiße. Ich glaube, das kam bei den Fans auch nicht so ganz gut an. Und bei Christina war es halt irgendwie auch, war es nicht ganz klar und es war auch schade. Keine Ahnung.
Ja, ist natürlich dann unbefriedigend zu sehen.
Ja, ne, unbefriedigend ist das richtige Wort.
Ja, so eine eigentlich enge Freundschaft in der Serie erlebt hast und dann natürlich als Zuschauer und Zuschauerin natürlich da auch selbst in einer parasozialen Beziehung dich irgendwie befindest
oder
so ein bisschen nachfühlen kannst und im besten Fall ja irgendwie diese Freundschaft ebenso teilst mit den Charakteren und dann wird das einfach so aufgelöst, indem es gar nicht aufgelöst wird. Indem sie sich nicht mal ein paar Mal sehen oder sich irgendwie gesagt haben, ja, irgendwie durch die Entfernung, wo wir jetzt beide leben, hat sich diese Freundschaft einfach auseinandergelebt. Aber es ist zumindest mal angesprochen worden, aber es ist einfach ja gar, spielt gar keine Rolle mehr. Ja. Ist natürlich dann mega schade. Aber ja, das ist dann so ein bisschen, wenn die Produktionsweise eben anders funktioniert und man die Person nicht mehr für wenigstens einen Kurzauftritt wenigstens mal reinholen konnte.
Oder für einen Skype-Zoom-Call oder so, keine Ahnung.
Lustigerweise, ich habe gestern den Magic Mike Teil 3 gesehen.
Ja.
Und da spielt Freundschaft auch eine gewisse Rolle, weil ja Magic Mike noch eine Stripper-Kollegium hat. Und die spielen im dritten Teil leider keine große Rolle, weil Mike nach London gezogen ist, dort einen großen neuen Gig hat. Aber die haben per Zoom, Skype irgendwie, haben sie ja wenigstens so eine 5-Minuten-Szene reingeschrieben, wo dann die wichtigsten Charaktere mal auftauchen dürfen. Und kurz mal sagen, hier ist Prinzip Fanservice. Und kurz nochmal eben alles Gute wünschen können, die nochmal im emotionalen Support geben können. So kann man es natürlich auch auf die Schnelle lösen, wenn man die Schauspieler anders nicht bekommt oder irgendwie die Story das irgendwie nicht erlaubt.
Ja.
Ne? Das kann natürlich auch wenn das jetzt sehr die billige Lösung ist. Ja. Ansonsten gibt es noch eine Freundschaft, also das hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, so wenn du eine Freundschaft hast, die aus zwei gegensätzlichen Charakteren bestehen, ist natürlich auch bei Liebesbeziehungen auch immer interessant, wenn du so zwei Charaktere hast, die sehr unterschiedlich zueinander sind, aber es geht natürlich bei Freundschaften auch sehr gut. Und da fand ich The Nice Guys, fand ich da sehr schön dargestellt, wo es leider wahrscheinlich nie eine Fortsetzung geben wird, auch wenn das so ein bisschen eigentlich angekündigt ist und sich auch total anbieten würde, weil man hier zwei Detectives hat, die aufeinandertreffen, die sich im Verlauf des Films erstmal kennenlernen und dann einen großen Fall lösen. Und man hat hier mit Ryan Gosling, der so ein recht smarten Detective, aber auch sehr clumsy Detective, also der so ein bisschen wirr ist, aber ja schon intelligent und auf eine gewisse Art und Weise hat er den Durchblick, aber dann auch wieder total nicht, weil er hat auch ein großes Alkoholproblem und er lässt immer und er lässt immer seine Tochter muss immer das Auto fahren, weil er selbst immer zu besoffen ist, das Auto zu fahren. Und Russell Crowe als sein Gegenpart, der dann der Hau drauf Typ ist, der immer alles grad linig denkt und nicht so alles überdenkt wie Ryan Gosling, da hast du natürlich so total zwei gegensätzliche Charaktere, die sich auch eigentlich lange Zeit des Films total widerspenstig gegenüberstehen und dann natürlich eine gewisse Zuneigung trotzdem entwickelt und sich eine echte Freundschaft bildet, weil sich beide ab einem bestimmten Punkt auch gegenseitig offenbaren, was ihre charakterlichen Probleme sind, was ihre Gedanken sind. Aber trotzdem immer dieser Gegensatz bleibt, weil beide so unterschiedlich sind. Aber beide natürlich die gleiche Profession haben in dem Fall, auch über die Arbeit, sich dann näher kennenlernen. Das ist natürlich ein Quell von guten Gags und beide Schauspieler natürlich daran total aufgehen. In dieser Rolle und das einfach sehr schön mit anzusehen ist. Und das wäre so eine Freundschaft, wo ich mir auch gerne eine Fortsetzung mal wünschen würde. Ja. Und da könntest du doch so viel mehr rausziehen. Auch wenn das so auch für eine Detectives- und Detektivgeschichte natürlich auch jetzt nichts Neues ist oder so. Ne? Das kennt man genau, diese Typen kennt man irgendwie. Das ist dann irgendwie auch so eine Sherlock-Holmes-Watson-Beziehung.
Na, es ist ja auch spannend, einfach auch Leute zusammenzuschmeißen, die auf den ersten Blick sich erstmal gar nicht leiden können oder nichts miteinander zu tun haben. Man weiß nicht, ziemlich beste Freunde, der große Hit vor ein paar Jahren, besteht ja auch auf zwei Leuten, die gar nicht
miteinander anfangen können. Die dann auch klassentechnisch total auseinander sind. Genau. Der eine ist reich, der andere ist arm. Und diese Freundschaft überdauert selbst oder überflügelt selbst die Klassen.
Genau. Ja. Damit ist das Thema Freundschaft beendet.
Auch abgeschlossen, haben wir das jetzt auch endlich geschafft.
Haben wir das jetzt auch geschafft.
Nach KIs haben wir jetzt auch noch Freundschaft.
Gibt es noch irgendwas, irgendwelche News, irgendwelche Neuigkeiten, über die wir sprechen müssen?
Ja, es gab zumindest, das hatten wir bei der letzten Folge noch gar nicht angesprochen gehabt, Netflix hat ja zumindest in den USA so ein bisschen angekündigt und dann wieder zurückgezogen, wie sie das mit dem Account-Sharing so ein bisschen lösen wollen. Zumindest
war es irgendwie reingeschrieben, also es ist aufgetaucht worden.
FAQ irgendwie aufgetaucht, dass man da dann irgendwie alle 31 Tage muss man sich irgendwie in das gleiche WLAN einloggen. Oder wenn man irgendwie auf Reisen ist, alle 7 Tage und so. Aber das wurde schon wieder auch wieder teilweise zurückgenommen. Deswegen, man weiß jetzt auch gar nicht, wie gesagt, wie es dann auch in Deutschland dann oder in Europa dann letztlich ankommt, ist auch nochmal eine andere Sache. Aber ja, da wird es auf jeden Fall auch Entwicklungen geben, dass es vielleicht nicht mehr so einfach ist, 4 Accounts bei Netflix zu haben, die alle an unterschiedlichen Orten.
Ich hatte auch so ein Modell Modell gelesen, dass sie wohl in Südamerika angetestet haben, wo man dann in gewissen Abständen die Aufforderung bekommt, einen Code einzugeben, den man per Mail zugesendet bekommt, was natürlich auch anstrengend ist, wenn alle Leute sich einen Account teilen und du kriegst dann immer, und dann schreibt dir jemand, hey, kannst du mir mal schnell den Code schicken für Netflix, so. Ja. Kann aber auch sein, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die Not in Anführungsstrichen zu einer Tugend machen und sagen, es gibt einen Grundpreis und pro unterschiedlicher Nutzerin, Nutzer muss man einen Zusatzpreis. Ich glaube, das Schwierige für Netflix ist, sie müssen das wahrscheinlich machen, weil sie es den Investoren versprochen haben. Und auf der anderen Seite wollen sie ihre Kunden natürlich auch nicht komplett abfacken.
Ja. Und das ist dann halt die Frage, hast du am Ende, wenn du einen Schlussstrich drunter ziehst, dann mehr gewonnen als verloren? Ja. Weil ein paar Leute, muss man gucken, wie drakonisch die Maßnahmen am Ende sind.
Werden definitiv abspringen.
Und ob dann letztlich dann doch nicht am Ende mehr verloren hat.
Gerade weil du jetzt Konkurrenz hast halt.
Ja, die werden es natürlich vielleicht auch irgendwann machen. Kann ich mir vorstellen.
Machen sie aber teilweise und da ist es aber von Anfang an schon implementiert. Ich weiß gibt's nicht. Schon, ja? Na, Amazon kannst du ja auch so Family-Zeug machen, wobei es denen ja fast egal ist, weil das ist ja immer nur so ein Zusatzding zu ihrem Prime. Dann bei Apple hast du sowieso die Family, logischerweise, da geht's ja gar nicht anders. Bei Disney hast du auch, kannst du zwar auch den Account, glaube ich, sharen, aber es gibt auch einen Familien-Account.
Ja.
Also, ja.
Aber die haben doch zumindest Disney jetzt noch nichts angekündigt, wie man jetzt wirklich das dem entgeht, weil es geht ja auch
die
noch.
Die halten jetzt die Füße still und gucken, wie das bei Netflix funktioniert.
Ist ja auch clever. Ja. Erstmal abzuwarten, bis es ankommt. Und dann macht man das gleiche, aber kann es ein bisschen besser und kann sagen, hey, guck mal, es funktioniert bei uns besser.
Ja. Apropos Disney, Toy Story, Frozen und Zootopia, Nachfolger sozusagen, sind im Machen, hat Bob Iger gesagt.
Gut.
Ist halt so.
Er muss ja, nachdem es da der Marke Disney gerade nicht ganz so gut geht, haben sie jetzt wahrscheinlich dann also die bekanntesten Franchises, die natürlich jetzt auch für die Investoren auch gesagt haben, ja, da kommen neue Teile, die alle sehr erfolgreich wahrscheinlich werden.
Genau, verkauft mal nicht alle eure Aktien, da kommt Frozen 3, keine Sorge. Gut, sind wir soweit, oder? Haben wir alles besprochen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt sie uns gerne, mail@filmmagazin.audio oder irgendwie in die Kommentare von dieser Folge oder bei Instagram könnt ihr uns auch gerne eine DM schicken, sehen wir auch. Und ansonsten, bis nächste Woche.
Würde ich auch sagen.
Ciao, ciao.
Tschüss.